Jede Zivilisation muss sich mit einer unbewussten Macht abfinden, die fast jede bewusste Absicht der Gemeinschaft blockieren kann. Theorem der Benet-Lilacs. Unbewiesen.
Paul Atreides saß auf der Bettkante und zog seine Stiefel aus. Sie rochen nach ranzigem Lederfett. Es war spät. Er hatte seinen nächtlichen Spaziergang ausgedehnt und denen, die ihn liebten, Anlass zur Sorge gegeben. Selbst nach 12-jähriger Herrschaft war es ihm noch nicht gelungen, die Straßen seiner Hauptstadt bei Nacht sicher zu machen. Aber weil er sie anders als seine Untertanen nur zur Entspannung aufsuchte und in solcher Stimmung den prickelnden Reiz des Abenteuers schätzte, focht ihn die Gefahr nicht an. Für ihn hatte das Durchstreifen der nächtlichen Straßen von Arakeen in der Anonymität der Dunkelheit und eines Destillanzugs jedes Mal den Zauber einer Neuentdeckung. Er warf seine Stiefel in die Ecke und schälte sich aus dem Anzug. Seine Muskeln und Knochen waren müde, aber in seinem Geist lebten noch die frischen Eindrücke seines Spaziergangs. An Abenden wie diesem, wenn er das alltägliche Leben und Treiben in den Gassen und an Marktständen beobachtet hatte, war er gewöhnlich von tiefem Neid erfüllt. Ein Herrscher konnte dieses namenlose, brodelnde Leben außerhalb der Mauern seines Palastes nicht teilen. Aber welch ein Privileg war es für ihn, eine öffentliche Straße entlang zu gehen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, den Singsang bettelnder Pilger zu hören oder wie ein hagerer Nomade einen Ladenbesitzer beschimpfte.
»Du hast feuchte Hände!«
Paul lächelte bei der Erinnerung. Er stand nackt auf dem grünen Teppich, merkwürdig eingestimmt auf seine Welt. Arrakis war jetzt eine paradoxe Welt, eine belagerte Welt, doch zugleich Machtzentrum. Belagert zu werden, dachte er, war das unausweichliche Schicksal der Macht. Flugsand, den die hohen Winde über das Gebirge getragen hatten, hatte knöcheltief in den Straßen gelegen und war von den Passanten zu erstickenden Staubwolken aufgewirbelt worden, die die Filter der Destillanzüge verstopften. Noch jetzt konnte er den Staub riechen, obwohl er im Schlossportal unter einem Gebläse gestanden hatte. Es war ein Geruch voll von Wüstenerinnerungen. Andere Zeiten, andere Gefahren. Verglichen mit jenen anderen Zeiten waren die Gefahren, die bei seinen einsamen Spaziergängen lauerten, geringfügig. Aber wenn er einen Destillanzug anlegte, legte er zugleich seine Vergangenheit an. Er wurde wieder zum wilden Wüstenbewohner. Im Destillanzug gab er die Sicherheit auf und wurde sich wieder der alten Geschicklichkeiten und Kampftechniken bewusst. Pilger und Stadtbewohner traten in kluger Vorsicht zur Seite, wenn er des Weges kam. Sie ließen die wilden Nomaden strikt in Ruhe. Wenn die Wüste für Städter und Fremde ein Gesicht hatte, dann war es das Gasmaskengesicht des Destillanzugs. Der Vorhang zum Nebenzimmer glitt zurück und einfallendes Licht beendete seine Träumerei. Chani brachte den Tee auf einem Tablett aus Platin. Sie bewegte sich mit der alten unverwechselbaren Verbindung anmutiger Zerbrechlichkeit und Kraft. Etwas an der Art, wie sie sich über das Teeservice beugte, erinnerte ihn an ihre ersten gemeinsamen Tage. Ihre dunklen Züge waren zart und von den Jahren anscheinend nicht gezeichnet. Nur wenn man genauer hinsah, bemerkte man die Fältchen und Krähenfüße um die blauen Augen, in denen es kein Weiß gab. Dampf stieg aus der Teekanne, als sie den Deckel hob und den Duft schnupperte. An der Art und Weise, wie sie den Deckel wieder auflegte, konnte er erkennen, dass der Tee noch nicht fertig war. Die Kanne, ein rundliches Gefäß mit einem knopfartigen Smaragd auf dem Deckel, war als Gabe auf ihn gekommen, als er den früheren Besitzer im Zweikampf erschlagen hatte. Yamis hatte der Mann geheißen. Yamis. Welch eine seltsame Unsterblichkeit der Tod Yamis eingebracht hatte. Chani stellte drei Tassen auf den kleinen Teetisch. Eine für Paul, eine für sich und eine für alle früheren Besitzer. »Es wird noch einen Moment dauern«, sagte sie. Dabei blickte sie auf und Paul fragte sich, wie er in ihren Augen erscheinen mochte. War er noch der exotische Fremdling aus einer anderen Welt? Schlank und kräftig, doch fett und voll Wasser verglichen mit den ausgemergelten Gestalten ihrer Stammesbrüder. Paul machte eine halbe Wendung und betrachtete sich im Spiegel. Nach 12 Jahren als Herrscher war er äußerlich im Wesentlichen derselbe geblieben. Nicht mehr so schlank, das musste er zugeben. Weniger sehnig als muskulös und stämmig. Das Gesicht härter, die Nase schärfer. Dazu die Augen blau in blau, Kennzeichen des Gewürzsüchtigen. Im Großen und Ganzen war er mit seinem Aussehen zufrieden, obgleich ihm der beginnende Haarausfall Sorgen machte. Sein Großvater, der in der Stierkampfarena gestorben war, als er sich vor allem Volk als Matador produzieren wollte, hätte seinen Enkel nicht verleugnen können. Ein Ausspruch seines Großvaters kam ihm in den Sinn. Etwas über die Verantwortung des Herrschers für die Beherrschten. Über die Selbstlosigkeit als höchste Tugend und Notwendigkeit, selbst wenn sie in ihren Manifestationen den Untertanen nur als amüsante Marotte erschien. Die Menschen seiner Heimat erinnerten sich des alten Mannes noch immer mit Zärtlichkeit. »Und was habe ich getan?«, fragte sich Paul. »Ich habe die Wölfe auf die Schafe losgelassen.« Für einen Moment gedachte er all der Gewalttätigkeiten, die in seinem Namen verübt wurden. Er ließ sich aufs Bett zurückfallen, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Die angenehme Vertrautheit von Chanis Bewegungen, die Stille im Zimmer und seine eigene Schläfrigkeit lullten ihn jedoch bald wieder ein und er betrachtete müßig die farbigen Gläser auf einem Wandregal hinter Chani. Sagte sich stumm ihren Inhalt auf. Die getrockneten Bestandteile der Wüstenpharmazie, Salben, Räucherwerk, Erinnerungsstücke, eine Handvoll Sand von der Höhlensiedlung Tabr, eine Haarlocke von ihrem Erstgeborenen. Lange tot. Seit 12 Jahren tot. Unschuldiges Opfer der Schlacht, die Paul zum Herrscher gemacht hatte. Der Duft von gewürztem Tee erfüllte den Raum. Paul inhalierte und sein Blick fiel auf eine gelbe Schale auf dem Tisch, wo Chani den Tee einschenkte. Die Schale enthielt Erdnüsse. Der unausweichliche Giftschnüffler wedelte mit seinen Insektenbeinen über die Nahrung. Der Anblick verdroß Paul. Damals in der Wüste hatten sie nie Schnüffler gebraucht. »Der Tee ist fertig«, sagte Chani. »Hast du Hunger?«